Deutschlandfunk.
Sie tanzen, singen, schwingen gelbe Flaggen, die für die Geiseln stehen, und Israel-Flaggen. Am Platz der Geiseln in Tel Aviv haben sich über 60.000 Leute versammelt, um diesen Tag zu feiern. Den Tag, an dem alle Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober verschleppt hat, zurückkehren. Einaf Sangaukea, eine Mutter, die in den letzten 2 Jahren besonders laut protestiert hat, auch gegen die israelische Regierung, ruft ihren Sohn an. Er ist unter den letzten 20 überlebenden Geiseln. Ihr alle kommt nach Hause, sagt sie. Der Krieg ist vorbei. Auch Ofa Waldmann aus der Nähe von Haifa ist heute sehr emotional.
Wenn man erstmal atmen kann, zum ersten Mal seit 2 Jahren, dann kann man auch hoffen.
In dieser Folge erzählt er, wie sich dieser Tag für ihn als Israeli gerade anfühlt und ob er an einen stabilen Frieden glaubt. Und wir geben euch ein Update, wie es jetzt weitergehen könnte, denn über Phase 2 von Trumps Deal für Gaza wird weiter verhandelt.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und hier bei Unboxing News bekommt ihr jeden Tag ein aktuelles Thema mit einer persönlichen Perspektive. Und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Montag, der 13. Oktober, und wir produzieren unsere Folge um 16 Uhr. Klingt groß, aber der Tag heute, der wird wohl echt in die Geschichte eingehen.
738 Tage waren sie in den Händen der Hamas.
Alle 20 noch lebenden Geiseln sind frei. Am Morgen wurden sie von der Hamas freigelassen.
Das israelische Militär hat bestätigt, dass die Hamas im Gazastreifen auch die restlichen 13 Geiseln an das Rote Kreuz übergeben hat.
Endlich Freude nach 2 Jahren.
Joy for the first time.
Wow, it's such a...
Wow, gemischte Gefühle. Diese Freilassung wollten wir seit langem.
This is the historic dawn of a new Middle East. It will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together.
US-Präsident Donald Trump feiert sich und wird gefeiert. Er hat heute Geiselfamilien getroffen und dann im israelischen Parlament eine Rede gehalten. Danach ging es dann nach Ägypten, um weiter über Phase 2 seines Plans für Gaza zu sprechen. Mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und vielen weiteren Staats- und Regierungschefs. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz war dabei. Ich habe mich mit Ofa Waldmann verabredet, um über diesen besonderen Tag zu sprechen. Ofa ist Autor und Publizist und leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Er weiß natürlich, worüber wir sprechen wollen, und sagt zu mir:
Ich verspreche nicht, dass ich nicht weine.
Ofa, wie geht's dir? Was geht gerade in dir vor?
Was geht in mir vor? Ilke, ich kann atmen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn man 2 Jahre lang nicht atmen kann und man kann auf einmal atmen. Und man kann atmen nicht nur, weil die Geiseln wieder zu Hause sind, darunter einige Menschen, deren Familien ich im Laufe dieser 2 Jahre kennenlernen durfte, die eigentlich fast alle Menschen in Israel und darüber hinaus kennengelernt haben. Also nicht nur, weil sie wieder in Israel sind, sondern auch, weil das Bewusstsein um die Trauer deren, die nicht zurückgekehrt sind, da ist. Dass man sich fragt, erleben wir gerade die letzten Tage des Krieges? Und ich bin 46, ich habe schon einige Kriege hier in diesem Land erlebt. Oder erleben wir die ersten Tage eines politischen Prozesses, von dem wir alle nur geträumt haben? Vielleicht werde ich in einigen Tagen bereuen, dass ich diese Worte jetzt ausspreche, aber gerade fühlt es sich so an, dass, als ob diese Katharsis, das Gefühl, dass man jetzt wieder endlich atmen kann, wieder endlich atmen kann.
Viele haben ja die Nacht auf dem Platz der Geiseln ausgeharrt. Wie hast du die letzten Stunden verbracht?
Mit meinen Kindern. Also meine Älteste ist in der Tat auf dem Platz der Geiseln nach Tel Aviv gereist. Ich bin mit den Jüngeren hier im Norden geblieben, unter anderem, weil ich wusste, ich werde einige Interviews wie dieses hier geben. Also man hat einen Wecker gestellt, weil man wusste, das wird ganz früh morgens losgehen. Gestern Nacht bin ich noch durch meine Nachbarschaft spazieren gegangen, habe Menschen gesehen, die in Synagogen saßen. Entschuldigung. Die ganze Nacht gebetet haben, dass die Geiseln unversehrt zurück nach Israel kommen. Also die 20, die noch leben. Wirklich ein unglaubliches Gefühl. Und aber Ilke, ich muss, weißt du, da denke ich immer auch, es gibt dieses Gedicht von dem Mahmoud Darwish, vom palästinensischen Dichter, Fakir Bererak, denk an die anderen. Gerade in diesem Moment, wo man weiß, unsere Hoffnung hängt so viel damit zusammen, dass wir auch an die anderen denken. Dass wir an die denken, die jetzt in Gazastreifen sind. Dass wir an die denken, die im Westjordanland sind. Neben dieser unglaublichen Erleichterung, neben dem Aufatmen. Dass wir auch an die 2000 israelischen Todesopfer denken. An die fast 70.000 palästinensischen Todesopfer denken. Das ist auch ein Gebot dieser Stunde.
Ja, du hast eben schon gesagt, dass du heute wirklich so ein Gefühl von Hoffnung hast. Was ist diesmal anders?
Ich glaube, es fühlt sich anders an, weil die letzten zwei Jahre anders waren. Weil die letzten zwei Jahre, Ilke, die Grenzen unserer Vorstellungskraft gebrochen haben. Weil wir angefangen am 7. Oktober beim Massaker der Hamas im Süden Israels, weil wir da Bilder gesehen haben, die man eigentlich nicht für möglich hält. Aber auch das Grauen des Krieges in Gaza in den letzten zwei Jahren, das hat die Pforten der Hölle über alle Menschen in dieser Region geöffnet. Und vielleicht, weil wir aus einem so dermaßen tiefen Punkt starten, weil wir gerade diese Bilder sehen, der Erleichterung über die Rückkehr der Geiseln, das Ende des Krieges, dass die Menschen jubeln, sowohl in Gaza als auch in Israel. Und dass wir sehen, dass die internationale Gemeinschaft diesmal wirklich entschlossen ist, die Menschen in dieser Region trotz ihrer politischen Führungen, sage ich ganz bewusst, zu ihrem Glück zu zwingen. Und das ist jetzt übrigens die große Frage. Die schönen Bilder von heute sind wirklich, das hörst du an meiner Stimme, sehr bewegend. Mhm. Aber die Frage ist jetzt die Frage der Ausdauer. Es ist die Frage der Ausdauer der internationalen Community. Es ist die Frage, ob die Europäer weiterhin Zaungäste, das gilt auch für die Bundesregierung, Zaungäste bleiben oder wirklich sich einmischen, dafür sorgen, dass die Rechte aller Menschen in dieser Region zu ihrer Geltung kommen, dass der Friedensprozess, der hoffentlich heute beginnt, also ich hoffe wirklich, dass diese Tage nicht die letzten Tage des Krieges, sondern die ersten Tage des Friedens sind oder eines politischen Prozesses zumindest, dass diese auch im Lichte des Völkerrechts geschieht. Wie gesagt, Ilke, wenn man erstmal atmen kann, zum ersten Mal seit zwei Jahren, dann kann man auch hoffen.
Ja, das heißt, du hast ja schon früh die Politik von Netanyahu kritisiert. Du siehst jetzt aber trotzdem eine Chance, dass auch mit dieser Regierung Frieden möglich ist.
Nein, mit dieser Regierung nicht. Also mit der Zusammensetzung der gegenwärtigen israelischen Koalition keineswegs. Wir hören auch Stimmen aus der gegenwärtigen Koalition, die den Plan von Trump eigentlich ablehnen. Es ist nahezu gewiss, dass, sollte es in der Tat zu einem politischen Prozess kommen, dass die Zusammensetzung der Koalition sich ändern müsste. Mhm. Beziehungsweise, und darüber wird seit Monaten spekuliert, dass Netanyahu im Lichte dieser unglaublichen Energie, die man gerade auf den Straßen Israels hat, dass man Netanyahu jetzt vorgezogene Wahlen anstreben wird, um sich dann eine Mehrheit zu schaffen, um diesen Prozess fortzusetzen. Auch das werden die kommenden Tage uns anzeigen.
Ja, wie ist denn die Stimmung dazu in Israel unter den Menschen? Also du hast ja wahnsinnig viele Kontakte, du wirst ja wahrscheinlich was mitbekommen.
Also als man jetzt heute die Bilder gesehen hat, wie Donald Trump in Israel ankommt, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, der eigentliche Herrscher besucht das Land. Ähnliche Bilder hatten wir kurz nach dem 7. Oktober 23, als Joe Biden, damals der US-amerikanische Präsident, nach Israel kam und Israel die unabdingbare Unterstützung versicherte und damit auch Israel in diesen kritischen, in diesen dramatischen ersten Tag nach dem 7. Oktober vor einem viel größeren Krieg womöglich gerettet hat. Auch diesmal weiß man, versteht man, der eigentliche Herrscher, der eigentliche Entscheidungsträger kommt aus Washington und macht die Ordnung nach seinem Stil, mit seinem Stil und den kennen wir alle. Also man kennt die Kraft der israelischen Zivilgesellschaft, das haben wir schon vor dem 7. Oktober gesehen. Und man hat die immer größer werdenden Demonstrationen in den letzten Monaten gesehen für ein Ende des Krieges und für die Befreiung der Geiseln. Und diese Energie ist jetzt wieder zu spüren. Und jetzt ist die große Frage, wie wird diese Energie jetzt kanalisiert, wird sie jetzt dafür verwendet, um wirklich einen politischen Prozess zu starten. Wir wissen, dass solche Tage in der Tat so ein Potenzial haben, ja ein Momentum haben, um etwas, was bis vor kurzem als unrealistisch erschien, zum Beispiel, dass die Mehrheit der Israelis für einen politischen Prozess offen wäre. Wer weiß, vielleicht werden sie es nach den Bildern des heutigen Tages sein.
Die Bilder und Meldungen heute, die überschlagen sich wirklich. Mein Kollege in Tel Aviv fasst sie für uns zusammen.
Ja, hallo, hier ist Julio Segador. Ich bin Nahost-Korrespondent, also für Israel und auch die palästinensischen Gebiete. Und heute auch für mich ein sehr, 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 sehr freudiger Tag, weil nach zwei Jahren die Geiseln wieder zu Hause sind, die letzten noch lebenden Geiseln.
Nur kurz für euch. Julio und ich haben heute am frühen Nachmittag miteinander gesprochen. bevor die Terrororganisation Hamas angekündigt hat, dass sie heute noch 4 der Geiseln übergibt, die nicht mehr am Leben sind. Julio, wie geht's denn den Geiseln, die schon zurückgekommen sind, körperlich und psychisch?
Also ich kann im Grunde nur so ein bisschen beschreiben, was ich gesehen habe von den Bildern, weil ja erste Bilder auch veröffentlicht worden sind. Und sie sehen sehr, sehr geschwächt aus, sehr, sehr abgemagert. Also geschwächt, abgemagert, aber in einem Gesundheitszustand, wo ich sage, der ist erstaunlich gut nach 2 Jahren, wo sie vielleicht meist nur in irgendwelchen dunklen Tunnelanlagen gefangen gehalten wurden. Wie es ihnen psychisch geht, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, weil dieses Trauma zu verarbeiten, 2 Jahre gefangen gewesen sein, das, glaube ich, das wird lange, lange dauern.
Lass uns auf die Politik gucken. Heute ist Trump in Israel. Wie inszeniert er sich als Friedensmacher?
Er muss sich da gar nicht groß inszenieren, denn er wird hier in der Tat als Heilsbringer gesehen. Das ist unglaublich, wie Donald Trump hier verehrt wird. Da muss er gar nicht viel machen, sondern nur mit seinem Deal, den er ja eingefädelt hat, mit den Ultimaten, die er gesetzt hat. Allein das hat gereicht, dass er hier wirklich der Heilsbringer ist. Und man hat das heute Morgen schon gesehen, als die Air Force Number One in Tel Aviv hier am Flughafen gelandet ist. Da war in großen Lettern auf der Landebahn war geschrieben, Trump made history, also Trump hat Geschichte gemacht und das hat sich fortgesetzt. Also die Bilder, die wir gesehen haben vom Ankommen, überall wurde er umringt von Menschen, die ihm die Hand geschüttelt haben. In der Knesset, im israelischen Parlament, wo er eine Rede gehalten hat, da hatten die Menschen Kappen auf, wo da stand Friedensbringer Trump. Also er wird verehrt und am Platz der Geiseln, am sogenannten Platz der Geiseln, wo ja wirklich immer wieder die Menschen zusammengekommen sind, um sich einzusetzen für die Geiseln, da hat man heute mindestens so viele US-Flaggen gesehen, fast wie israelische Flaggen. Also das zeigt schon, er wird hier wirklich verehrt.
Es soll ja jetzt darum gehen, wie Phase 2 von Trumps Plan für Gaza eingeleitet werden kann. Was sind denn da die nächsten Steps?
Ja, das sind schon ziemlich hohe Knackpunkte, die es da gibt. Phase 2 heißt, dass eigentlich die Hamas entwaffnet wird, demilitarisiert wird, wie es so schön heißt, und dass das israelische Militär sich weiter zurückzieht. Also sie haben sich ja bisher aus einem Bereich zurückgezogen, haben aber immer noch die Militärgewalt über 53% des Gazastreifens. In dieser Phase 2 sollten sie sich weiter zurückziehen zu einer vorgegebenen Linie. Ob beides klappen wird, daran habe ich wirklich, wirklich meine Zweifel, weil die Hamas hat eigentlich schon angekündigt, dass sie sich nicht entwaffnen lassen wird. Und jetzt findet man möglicherweise so einen Mittelweg, dass manche sagen, naja, sie soll vielleicht nur ihre schweren Waffen, also RPGs, Panzerfäuste und Raketen abgeben. Aber so die Kalaschnikows, die können sie dann behalten. Ich weiß es nicht, ob man sich letztlich auf so einen Kompromiss einigen kann. Aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass das israelische Militär sich nicht so weit zurückziehen würde, wie eigentlich in diesem Trump-Plan für Phase 2 vorgesehen ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Hamas-Kämpfer ihre Waffen abgeben werden.
Ja, ich meine, Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner, die hätten ja auch angekündigt, dass sie den Krieg weiterführen wollen, wenn die Geiseln frei sind. Also spielen die auch noch eine Rolle?
Die spielen auch eine Rolle, aber ich glaube, wenn Trump hier genügend Druck auf Benjamin Netanjahu ausübt und die Hamas sich wirklich an alles halten würde, dann glaube ich, könnte schon so weit kommen, dass auch Israel sich an die zweite Phase halten würde und sich weiter zurückzieht mit dem israelischen Militär. Aber du hast völlig recht, es gibt auf beiden Seiten, sowohl bei der Hamas, aber auch natürlich in der israelischen Regierung Hardliner, die, glaube ich, letztlich diesen Kompromiss auch sabotieren wollen, weil sie eben sagen, es kann nicht sein, dass jetzt das Gebiet, das wir im Gazastreifen gewonnen haben durch diese militärischen Erfolge, dass wir das wieder abgeben.
Wir haben jetzt viel nach Israel geschaut, du bist aber auch zuständig für Gaza und die palästinensischen Gebiete. Lass uns da mal hinschauen. Wie verändert sich denn jetzt durch den Deal und die vielleicht zweite Phase, die dann eintritt, die Lage für die Menschen dort? Also geht es da um Wiederaufbau oder einfach weiterhin ums Überleben?
Also ich glaube, es geht vor allem ums Überleben. Vom Wiederaufbau, glaube ich, kann man noch lange nicht sprechen. Es gibt auch keine wirklich tragfähigen Konzepte, wie dieser Wiederaufbau aussehen könnte, abgesehen davon, dass das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird. Jetzt ist wichtig, dass genügend Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen. Da gab es jetzt schon einen Anfang. Es sind deutlich mehr Lkw wieder in den Gazastreifen reingekommen, aber es ist immer noch zu wenig. Und gerade jetzt am Anfang wird es einen immensen Andrang geben. Und wir haben es erlebt, dass die Lkw-Ladungen, die da reingekommen sind nach Gaza, fast allesamt geplündert wurden. weil eben die Menschen sich holen, was sie brauchen. Das wird sich möglicherweise alles regulieren, wenn in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten regelmäßig Hilfsgüter reinkommen für die Menschen, die seit 2 Jahren nur Krieg erlebt haben und die wirklich auf das Nötigste verzichten mussten und die ihren Lebensraum verloren haben.
Mhm. Julio, du beobachtest die Region für uns ja schon wirklich lange. Glaubst du, dass dieser Moment jetzt gerade Geschichte schreibt?
Das ist ein wirklich historischer Tag heute. Aber er wird auch wieder vergehen. Ich glaube, dass es ein Tag ist, wo man durchatmen kann. Aber die Anspannung, die wird bleiben. Ich glaube, dass die Folgen sehr, sehr langfristig sein werden. Und zwar was Traumata anbelangt bei den Menschen. Aber auch, wenn ich nach Gaza gucke, an die kleinen Kinder, die haben 2 Jahre ihres Lebens verloren. 2 Jahre keine Bildung, 2 Jahre Mangelernährung. Die Folgen dieses Krieges werden noch sehr, sehr lange dauern.
Und noch eine Meldung erreicht uns, nachdem Julio und ich uns verabschiedet haben. Israel hat nach eigenen Angaben über 1900 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Im Gegenzug für die Geiseln. So war ja der Deal. Viele wurden mit Bussen nach Gaza gebracht, weitere ins Westjordanland und dort von jubelnden Menschen empfangen. Einige sind wohl jetzt in Ägypten. Es scheint also heute wirklich so, als ist der erste Schritt gemacht. Und jetzt nochmal zu Ofa Waldmann. Ofa und ich haben schon mehrmals für Unboxing News miteinander gesprochen. Und heute, da ist eine entscheidende Sache anders. Ofa traut sich, von einer Zukunft ohne Krieg zu träumen. Ich habe ihn gefragt, was er sich wünscht für die nächsten Jahre.
Was ich mir wünsche, ist sehr einfach. Dass ich mit meinem kleinen Sohn den Bus nach Haifa nehme, dort in den Zug steige und nach Beirut fahre. In dieser einfachen Reise ist eigentlich alles verkörpert, was ich mir, was ich meinen Kindern, was ich allen Menschen hier wünsche.
Vielleicht kannst du das für alle, bei denen das nicht so klingelt, mal erklären.
Beirut ist die Hauptstadt Libanons. Ich als israelischer Staatsbürger habe nicht die Möglichkeit, die Grenze zu überqueren in den Libanon. Ich hoffe sehr, dass es wieder möglich sein wird, eines Tages morgens in Damaskus einen Kaffee zu trinken, zu Mittag in Haifa zu essen und dann abends in Beirut auf ein Glas Wein mit Freundinnen und Freunden zu sitzen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn das möglich sein wird, ja. Ich glaube, an diesem Tag, das sind pathetische Worte und vielleicht werde ich sie in einigen Tagen wieder bereuen, dass ich jetzt so viel, mit so viel Pathos hier rede. Aber ich glaube, an einem solchen Tag, angesichts der Bilder, die wir heute sehen, mit dem Bewusstsein um das Schicksal der Menschen in Gaza und im Westjordanland, mit dem Bewusstsein um die viele Todesopfer auf der palästinensischen Seite, aber auch auf der israelischen Seite, an diesem Tag müssen wir es wagen zu hoffen.
Sag mal, Ofa, eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen. Du kennst ja viele Geiselfamilien. Hast du schon was gehört von denen heute, wie es denen gerade geht?
Also ich habe mit einer Familie kommuniziert, die auf dem Weg nach Jerusalem war, um sich mit Trump zu treffen. Das ist die Familie Epstein, deren Sohn Netta Epstein ist am 7. Oktober 2023 ums Leben gekommen. Der ist auf eine Granate gesprungen, um das Leben seiner Verlobten zu retten, was er auch geschafft hat. Sie hat es überlebt, den Angriff. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass sie Trump sagen, dass sie Trump um Ausdauer bitten, dass es nicht bei den schönen Bildern von heute bleibt. Aber also ich glaube, heute ist kein Auge trocken geblieben. Ich staune über mich selber, dass ich in diesem Interview noch nicht geweint habe. Ich habe den ganzen Morgen schon vor dem Fernseher geheult, wie viele andere Menschen in diesem Land. Ja, dass diese Freude, wenn Virgili und Siv Berman sehen, die heute nach Hause kommen. Und all die anderen, Alon Oil, der hoffentlich wieder Klavier spielen wird, dass die Freude, dass diese Zuversicht zum ersten Mal, dass dieses Atmen nach zum ersten Mal seit 2 Jahren, dass wir dabei, wie gesagt, an die Worte von Mahmoud Darwish denken, denk an die anderen und dass wir zusammen mit diesen anderen dafür sorgen, dass wir nie wieder durch so eine Zeit gehen müssen. Nie wieder, nie wieder.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Und an der Stelle noch ein Hinweis. In unserem Channel findet ihr viele weitere Folgen zu diesem Thema. Wir lassen PalästinenserInnen und Israelis zu Wort kommen. Uns ist es wichtig, hier viele Stimmen zu hören. Letzte Woche haben wir zum Beispiel mit einem Deutsch-Israeli über seine Erfahrungen mit Antisemitismus gesprochen. Außerdem mit einer Deutsch-Palästinenserin darüber, was das Ende des Kriegs für die Menschen in Gaza bedeutet. Wir verlinken euch die Folgen auch in den Shownotes. Die Redaktion dieser Folge hatten Ingo Rockenberg, Theresa Nehm und Anna Maibaum. Produziert hat sie Alex Stojanov. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.